Ich habe auf Sie gewartet, Mr. Oetz.
Der Name ist Fuchs. Silberfuchs.
Verzeihung, dann habe ich Sie wohl verwechselt.
Nein. Sie haben schon auf mich gewartet.
So, Leute, ich heiße James Bond und euch herzlich willkommen zur 34. Folge der Silberfüchse. Und was wäre der legendäre britische Spion ohne seinen treuen Sidekick? Heute wieder mit am Start Mr. Moneypenny. Oh, mein Lieber, heute schon im Auftrag seiner Majestät unterwegs gewesen?
Hallo erstmal.
Hallo.
Entschuldigung, auch wieder so ein Mega-Start jetzt hier. Ich war heute schon unterwegs im Namen der Majestät. Ich habe aber nichts Royales irgendwie vernünftig erledigen können, so wie ich das wollte.
Okay.
Alles cool.
Schön.
Ich kann nichts berichten, außer, dass wir, ich weiß gar nicht, habe ich das erzählt letztes Mal, dass wir das Haus schon jetzt übergeben haben?
Ja.
Ich bin nicht sicher.
Ich ja, genau. Denke schon, ja.
Ja, ich glaube ja.
Wenn ich mich richtig erinnere, dann ja.
Genau.
Ja, cool.
Das ist weg. Das ansonsten hatte ich jetzt gerade in unserem wie lange war es jetzt so 28 Sekunden Vorgespräch, was wir geführt haben, bereite ich mich quasi geistig auf den Urlaub vor. Und ansonsten freue ich mich jetzt auf unsere neue Folge, denn jetzt ist es mal soweit. Wir machen heute das große Bond Special.
Endlich, ja. Und ja, wie es sich für zwei Silberfüchse gehört, sind wir wieder mal late to the party, denn alle James-Bond-Filme, die bei Netflix waren, sind jetzt weg von Netflix.
Genau.
Das und jetzt leider. Ja, wenn ihr die dann schauen wollt, müsstet ihr euch die anderswo zusammensuchen. Aber ja.
Wir ja, reden aber
über Bond endlich mal.
Ja, das auf jeden Fall. Und
denn MGM, du hast ja auch alle fertig gesehen, glaube ich.
Das ist, ich habe alle fertig geguckt. Ja. Ich habe und zwar alle im Beisein meiner lieben Frau. Mhm. Shoutout an dich, Tanja.
Miss Moneypenny? Oder in dem
Miss
Fall Mrs.
Moneypenny, meine persönliche Miss Moneypenny.
Mrs. Moneypenny sogar.
Stimmt, genau. Ja. Ach ja, richtig, wir sind ja verheiratet. Dann heißt es ja Mrs.
Genau,
das haben wir. Ja, sie hat das ja nochmal forciert damals und meinte so, ja komm, lass mal machen. Ich habe auch noch nicht alle gesehen. Mhm. Und dann, ja, haben wir es tatsächlich, glaube ich, am 19. April oder so, haben wir das Ganze dann zu Ende gebracht. Oder war es vielleicht auch der 18. April, ich weiß nicht. Aber kurz vor Ladenschluss hier auf Netflix haben wir auf jeden Fall den letzten geguckt. Und Amazon hat ja die Rechte James Bond. Deswegen weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob die nicht jetzt auch alle bei Amazon sind.
Ich meine zumindest den einen oder anderen Daniel Craig ist mir dort irgendwie untergekommen.
Ja, stimmt.
Einen der Daniel Craig Bonds habe ich dort sicher jetzt so im Zuge der Neuvorstellungen irgendwie gesehen in diesen Kacheln, die da rumlaufen. Also kann sein, dass die jetzt alle haben, aber ja.
Ja, müsst ihr mal gucken auf jeden Fall, weil ich weiß es jetzt auch nicht genau. Ich check das sowieso eh nicht, weil ich habe eigentlich immer gedacht, wenn Amazon eh die Rechte jetzt an allem hat, was Bond angeht, dann sind die Filme da eigentlich ständig verfügbar. Aber das ist ja irgendwie auch nicht. Also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht so ganz mit den Rechten. Meine Netflix kauft sich dann die Rechte dann halt für ein paar Monate. Mhm. Das verstehe ich schon, aber warum die nicht immer bei Amazon
es war interessant, die waren auch gar nicht, keine Ahnung. Wie du gesagt hast, die waren auch gar nicht lang bei Netflix. Die waren ja verfügbar und dann gefühlt zwei Wochen, nachdem sie zum ersten Mal verfügbar waren, ist schon gestanden, Achtung, nicht mehr lange zu sehen. Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Also normalerweise laufen die Sachen ja dann doch länger irgendwie auf einem Streamer, bevor sie dann wieder verschwinden. Das waren jetzt gefühlt, waren das wirklich nur vielleicht zwei oder drei Monate.
Ja, ich könnte mir auch ehrlich gesagt vorstellen, dass das so auch nicht nochmal passiert. Mhm. Ich hatte, glaube ich, irgendwo mal gelesen, dass das so noch so ein Teil eines alten Deals war oder sowas.
Okay, das kann natürlich sein.
Macht ja irgendwie keinen Sinn, dass Amazon an einen anderen Streamer die Filme quasi abgibt.
Ja,
ja, ist alles ein bisschen komisch, weil ich habe ja hier mehrere Streamer am Laufen. Mhm. Unter anderem auch Magenta TV.
Auch. Bitte? Podcast meine Regel, ich habe auch
natürlich.
Alle Streamer irgendwie am Start, außer
Sky. Ja, nee, wir haben ja dieses schöne Magenta-Paket und da sind alleine schon drei Streaming-Anbieter drin. Mhm. Plus, dass wir hier sowieso dann auch noch Magenta TV haben. Das ist ja auch noch mit drin. Da laufen eigentlich auch immer ganz nette Sachen. Was ich jetzt hier noch auf jeden Fall noch mal empfehlen möchte, ist, ich habe immer gedacht, das ist irgendwie Murks, aber Join.
Okay. Ne?
In Österreich habt ihr das natürlich auch, ne?
Ja,
ja. Das ist ja so ein Ableger irgendwie von Pro7.
Genau.
Und dieser ganzen Pro7-Group da.
Ja,
und ich
ja.
habe immer gedacht, das ist jetzt wieder ein weiterer Streamer, der da irgendwie aufgetaucht ist und bla und blub. Aber es ist ja so, dass du da quasi Fernsehen gucken kannst, halt die ganzen Sachen, die auf in dieser Pro7-Gruppe halt laufen und ganz normal Filme gucken kannst und das bis zu einem gewissen Punkt auch, also ohne Anmeldung.
Mhm.
Und wenn du dich dann anmeldest, dann hast du ja eigentlich kostenlosen Zugriff auf eine riesengroße oder ein riesengroßes Archiv von Filmen, die du kostenlos gucken kannst. Ich hatte mich davor immer so ein bisschen gesträubt, dachte so, hey, was ist denn das für ein Quark? Und dann habe ich heute im Zuge dieser Folge, wollte ich ein bisschen was nachschauen und bin dann aber von Höxchen irgendwie auf Stöckchen und dann Tanjas Meckerecke hatte ich auch noch was. Und dann habe ich dann mal geguckt bei Join oder ich habe Karate Tiger eingegeben, gegoogelt, wo Karate Tiger gestreamt wird. Aktuell gibt es den noch bei Amazon für ein paar Tage, glaube ich noch. Und ich war schon ewig auf der Suche nach Karate Tiger 4. Best of the Best.
Ja.
Den kennst du auch, ne?
Die sind für mich alle irgendwie so ineinander verschwommen. Die habe ich irgendwie alle als Jugend oder fast noch als Kind gesehen, glaube ich.
Genau, das ist der Film, wo quasi die amerikanische Taekwondo-Mannschaft gegen die koreanische antritt.
Okay, ja.
Bei den Amerikanern ist eigentlich bis auf eine Person, sind das eigentlich alles Schauspieler, die mit irgendwelchen Kampfgeschichten überhaupt nichts am Hut haben. Ist eigentlich sehr witzig, da spielt auch Eric Roberts mit, das ist ja der Bruder von Julia Roberts.
Okay.
Das ist alles ein bisschen komisch. Und der Bruder von Sean Penn spielt auch mit.
Schon.
Auf jeden Fall, ne, dann bereiten die sich halt vor und bla und blub. Aber den habe ich halt geliebt, den Film nach wie vor. Und den gibt es tatsächlich auf Join für Umme. Okay. Kann man gucken. Und da schaut euch da mal um. Ist auf jeden Fall so ein Geheimtipp für so Filme, die man so vielleicht mal wieder sehen möchte, aber die es so nirgends gibt.
Sehr gut.
Und Serien halt auch, ne? Also so dieser ganze alte Stuff, den gibt's da. Knight Rider, Miami Vice, keine Ahnung, was da noch nicht alles Mögliche.
Mhm. Was kein Geheimtipp ist, ist eben dieser James Bond. Den kennt man auf der ganzen Welt.
Sorry, ich bin ein bisschen abgedriftet.
Alles gut, genau. Alles gut.
Heute ist James Bond Special.
Ja, wir starten mal rein ins James Bond Special.
Ja, gerne.
Machen wir es so ein bisschen chronologisch?
Ja, lass chronologisch machen, würde ich sagen. Ja,
ich glaube, das
Ich habe jetzt nicht wirklich was vorbereitet, so wie du. Du bist ein Streber.
Ne, Streber nicht. Ich habe mir halt so ein paar Notizen während den Filmen irgendwie gemacht.
Genau, dafür habe ich aber hier mir quasi so ein bisschen, ich habe hier so ein, zwei Cheatcodes, die ich abrufen kann. Deswegen lass uns gerne chronologisch.
Ja, wir fangen an. Also James Bond 007 Jagd Dr. No war der erste James Bond von 1962. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, als ich quasi mein Projekt quasi angefangen habe, da alle James Bond Filme nachzuschauen. Der ist noch relativ, wie soll ich sagen, relativ schaumgebremst und ungewohnt für wenn man die späteren James Bonds quasi kennt, ist Dr. No noch sehr, sehr schaumgebremst. Irgendwie da gibt es noch keine großartigen Gadgets. Das ist noch eher wirklich eher straighter Agenten-Thriller, ohne großartige Action-Szenen. Aus heutiger Sicht auch ein bisschen cringe, würden die Jugendlichen sagen, wenn man da sieht, wie Sean Connery als Bond da am Auto sitzt und eine Verfolgungsjagd hat und wild gestikulierend lenkt und hinten quasi auf der Leinwand irgendwie abläuft, wo er verfolgt wird und er immer wieder zurückblickt und spielen muss, als wäre da wirklich ein Auto hinter ihm. Das ist alles ein bisschen.
Das ist mir öfter auch aufgefallen in anderen Bonds, dass die. Komm. Das fand ich immer ganz witzig, wenn die diese quasi auf so einer, das ist ja dann sozusagen die Leinwand hinter denen.
Genau.
Und da war immer so dieses Verhältnis von das Auto ist nah dran und weit weg.
Ja,
immer
genau.
Total verzogen. Da war sozusagen im hinter James Bonds Auto war das Auto riesengroß irgendwie.
Ja, genau.
Man dachte so, naja, gut, kommt jetzt auch nicht hin, aber ja, stimmt.
Aber selbst das ist ja dann schon wieder was Ikonisches, denn das wurde ja auch in späteren Filmpersiflagen irgendwie immer wieder mal übernommen oder auch Tarantino hatte damit gespielt und hat ja auch Szenen, Autofahrszenen, glaube ich, so gemacht, wo er dann keine Dollyfahrt hat oder keine Fahrt hat auf einem Anhänger, sondern wirklich so diesen Screen daneben oder dahinter irgendwie hat.
Ja, genau, das ist, wenn die Braut quasi sich auf den Weg macht, um ihren Peiniger dann kalt zu machen, dann sieht man auch so eine Schwarz-Weiß-Geschichte ist das dann.
Genau.
Ja, genau. Ja. Ja, war auf jeden Fall ein etwas ungewöhnlicher Start, sagen wir es mal so.
Ja, genau. Also wenn man die heutigen Sehgewohnheiten irgendwie hat, ist das dann schon sehr, sehr langsam und also sehr langsam erzählt. Man fährt auch wirklich mit dem Auto lang irgendwo hin, man springt nicht einfach so in die nächste Location. Das ist schon
genau, also ja, genau, auffällig. Das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, dass mir, also natürlich der Zeit bedingt, logischerweise schon so der, ich nenne es jetzt mal Drive, irgendwie zum Teil auch einfach gefehlt hat. Ich glaube, man ist einfach nicht mehr gewohnt, so ein, auch wenn es ein Agenten-Thriller in Anführungsstrichen ist, ist man es einfach nicht gewohnt, dass da jetzt nicht permanent alle 5 Sekunden irgendwo ein Cut ist, irgendwas springt, irgendwas explodiert oder sonst irgendwie und halt wirklich einfach gemächlich erzählt, ne?
Genau, aber trotzdem hat er dann doch schon einige, ich sage jetzt mal, Bond-Stereotypen und Tropes ist untergebracht oder eigentlich gestartet in diesem Film. Denn es gibt schon Spectre, also im Original heißt diese Verbrecherorganisation, diese große Spectre, wo auch Dr. No Mitglied ist. Ich glaube, im Deutschen wurde sie zuerst Gofter oder Gofter genannt irgendwie und später dann bekam die dann auch noch einen anderen Namen.
Ghost hieß die dann, ne?
Wie?
Ghost?
Ghost, möglich.
Ja, oder?
Also im Original ist es Spectre. Ich habe die Filme auch dann
genau, im
Original geschaut.
Ja, genau. Ich habe sie mit deutscher Synchro geguckt. Mhm. Und ich meine, dass die Ghost hieß, im Deutschen quasi.
Ich glaube, die haben den Namen irgendwie gewechselt, weil zuerst war es wirklich Gofter.
Ja, okay.
Das ist eine Abkürzung für die Organisation.
Ja, gut, macht natürlich Sinn irgendwie, ne? Mhm.
Und es gibt auch schon diese sehr, sehr erotisch angelegte Frauenrolle des Bond Girls, die gibt es halt natürlich auch schon.
Genau.
Die gibt es da auch schon als Sidekick dann. Und auch den Blick durch den Pistolenlauf zum Filmbeginn, den gibt es da auch schon. Mhm. Der dann auch zum Trademark gehört oder zum Trademark wird im Vorspann. Genau.
Ja, ja. Ursula Andress spielt das Bond-Girl
genau,
quasi.
Ja,
ja. Zur damaligen Zeit auch, glaube ich, eins der bekannten Gesichter, so, die man, ich sag mal, so in diesem, sexy Image-mäßig, wenn man das dann so nennen möchte.
Ja.
Genau. Auch dieser Bikini, den sie da trägt, ist ja auch ziemlich legendär.
Mhm, genau.
Und wird ja dann irgendwann, glaube ich, von Halle Berry dann auch nochmal.
Die Szene wird nochmal wieder gespielt.
Die wird nochmal sozusagen mehr oder weniger nachgespielt, genau. Mhm.
Ja. Es war übrigens nicht Phantom, hieß sie dann auf Deutsch.
Ach, Phantom, genau, nicht Ghost. Ja, genau.
Das
macht natürlich auch, ja klar, genau, Phantom hieß es, richtig. Mhm.
Ja.
Genau. Und dann irgendwann wurde sie dann Inspector, dann haben sie es auch dann wirklich Spectre genannt.
Genau, bei den Daniel Craig Bonds ist es dann auch auf Deutsch Spectre gewesen. Spectre.
Ja, aber war auch schon vorher bei den älteren Bonds. Ich weiß nicht mehr genau ab wann.
Okay.
Aber irgendwann wurde daraus, aus Phantom wurde dann auch Spectre. Ich meine sogar noch, das war glaube ich noch so Sean Connery Zeiten.
Okay, okay. Irre. Ja. Spectre übrigens die Abkürzung, wenn ich jetzt schon hier das Ding offen habe. Special Executive for Counterintelligence, Terrorism, Revenge and Extortion. Im Deutschen heißt das dann so viel wie Sonderbeauftragte für Spionage, Abwehr, Terrorismus, Rache und Erpressung.
Ja. Da hat sich aber einer richtig, richtig Gedanken gemacht.
Ja, aber Spectre kommt auch, ist auch wirklich etwas aus den Ian Fleming Romanen. Also diese Verbrecherorganisation Spectre zieht sich auch durch die Romane durch. Also da hat man sich schon in den Filmen anfangs schon sehr auch an die Buchvorlagen gehalten, während man später dann oftmals nur noch den Titel des Buchs übernommen hat und den Film dann quasi und da einen neuen, völlig neuen Filmplot drumherum gebaut hat und nur Mini-Versatzstücke vielleicht aus dem Buch, aus dem Originalbuch übernommen hat. Ja, das war der erste, war auch jetzt auch ist auch ganz gut angekommen, denn er wurde dann weiter fortgesetzt mit Sean Connery, der für mehrere Verträge oder für mehrere Filme eigentlich gleich unterschrieben hat. Und es geht dann gleich im Jahr darauf weiter mit Liebesgrüße aus Moskau, einer der ikonischen Filme, wo man da und auch beim nächsten, der 1964, also gleich im Jahr darauf wieder erschienen ist, Goldfinger, also anfangs wirklich so die ersten vier Filme waren so wirklich im Jahresrhythmus. Und Goldfinger hat dann so, der dritte Film hat dann wirklich so tatsächlich für mich, finde ich, so die Formel des 007-Films gefunden mit dem großen Action-Piece am Ende dann, wo man dann eine Basis hat, die man dann entweder einnehmen muss oder verteidigen muss.
Ja, genau. Ja.
Und das ist schon...
Ist auch, glaube ich, quasi bis heute einer der... der meist bekannten und wahrscheinlich auch irgendwie meist erwähnten Bonds, ne?
Das auf alle Fälle. Also von Sean Connery ist sicher Goldfinger der, wenn man an James Bond irgendwie denkt, hat man auch dann Gerd Fröbe natürlich, das ist natürlich für den deutschsprachigen Raum natürlich mit Gerd Fröbe als Blofeld natürlich dann ein nochmal markanterer Gegenspieler, den kannte man eben als deutscher Schauspieler, als deutschen Schauspieler. Da ist Goldfinger, wie gesagt, wirklich wohl das Aushängeschild der frühen Bonds, vor allem der Sean Connery Bonds.
Ja, da gibt es auch nochmal diese eine ganz lustige Szene, wo Pussy Galore da mit ihrer... mit ihrer Fliegerstaffel, wo die dann da landen und dann alle in so einem Gleichschritt auf sie zukommen. Da habe ich auch gedacht, das ist auch alles, wird so heute gar nicht mehr, also so wie das ist völlig aus der Zeit gefallen irgendwie. Ne?
Ja, absolut.
Also immer noch absolut sehenswert und ja, bis heute wahrscheinlich mit einem der legendärsten Tode, die man so gesehen hat im Kino mit der goldüberzogenen Frau, stimmt, die dann da im Bett liegt.
Genau. Und alles nur, weil sie Blofeld quasi...
Goldfinger.
Blofeld. Ja. Also Goldfinger, verlieren hat lassen quasi.
Stimmt, ja, genau. Ja. Ja, genau. Und legendär auch im Prinzip der Titelsong. Einer von vielen, die Shirley Bassey gesungen hat.
Mhm, genau.
Die hat einige Songs gemacht und das war einer davon. Auch ist eigentlich auch so mit der bekannteste, glaube ich. Also das ist ja, Goldfinger kennt man ja, genau. Und in Liebesgrüße aus Moskau heißt Spectre auch immer noch Phantom. Ich weiß gar nicht mehr genau wann... Mhm. Ich glaube, es ist der letzte Sean Connery, wo die dann das erste Mal, glaube ich, Spectre das auch nennen. Ja, genau.
Ja, gut möglich. Und auch bei Goldfinger hat es dann auch angefangen, oder es war vorher auch schon, dass man dann halt wirklich viele exotische Drehorte irgendwie hat. Es gibt dann natürlich immer, startet dann oft irgendwie im Vereinten Königreich, weil dort halt in London James Bond und der MI6 quasi die Zentrale hat. Da gibt es dann das Gespräch mit M, wo er den Auftrag bekommt. Und dann muss er dann in die Schweiz reisen oder nach Florida reisen oder auf die Bahamas reisen oder nach Jamaika oder um dort dann irgendwie.
Ja, genau, das ist uns auch positiv aufgefallen, auf jeden Fall. Die wirklich wunderschönen Drehorte, die da genutzt worden sind und man sich da auch schon auch Zeit genommen hat dafür, um vernünftige Aufnahmen da auch zu machen und nicht einfach nur mal eben da kurz hin, um es zu zeigen und dann wieder weg. Das ist auf jeden Fall auch ein schon auch so ein Markenzeichen vom Bond-Film. Ne?
Genau, genau. Und auch ja. Im Goldfinger kommt auch zum ersten Mal der silberne Aston Martin DB5 vor, also das wahrscheinlich das berühmteste und sicherlich mit Abstand das ikonischste Bond-Auto überhaupt, dieser wunderschöne silberne Aston Martin, ja. Der dann auch immer wieder in späteren Folgen oder in späteren Filmen auch wieder vorkommt.
Genau.
Den sich immer wieder bezogen
der
wird.
Der kommt auch immer öfter mal vor. Dieses Mal auch wieder mit dabei Felix Leiter.
Mhm, aber der dann lustigerweise auch Felix Leiter, der Mann, der von den meisten Schauspielern gespielt wurde.
Ja, genau. Ja, wollte ich gerade sagen, wechselt mehr oder weniger ja fast zumindest in den Anfangsfilmen wechselt das Ganze so fast bei jedem Film eigentlich, dass sie da einen neuen Schauspieler hatten. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob bei Pierce Brosnan, da ist Felix Leiter. Nee,
da kommt er nicht vor.
Da kommt er nämlich gar nicht vor.
Da kommt er gar nicht vor. Den gibt es dann erst wieder bei Casino Royale und da wird er dann eben von Jeffrey Wright immer gespielt.
Genau, ja.
Vorher immer waren es völlig unterschiedliche
Schauspieler. Ja, das hat sich dann irgendwie, genau. Das war dann irgendwie ein bisschen, da konnte man sich immer ganz gut drauf verlassen. Da war ich immer eigentlich immer relativ gespannt, wer denn jetzt.
Wer ist jetzt der Felix?
Wer ist denn jetzt der Felix überhaupt?
Ja, genau.
Bei Liebesgrüße aus Moskau übrigens noch, kleiner Fun-Fact, Red Grant ist ja quasi dieser unzerstörbare, blondierte Bösewichtshandlanger.
Ja, ja.
Der wird von Robert Shaw gespielt, den ich erst auf den zweiten oder dritten Blick erkannt habe. Wer jetzt sagt, wer ist Robert Shaw? Robert Shaw ist der Captain, der in Der weiße Hai mit auf die Jagd geht.
Genau.
Und da sieht man den in recht jungen Jahren und da sieht man auch mal, es sind ja die 60er Jahre, was da so für ein, ich sag mal, so eine, für ein Idealbild von einem muskulösen Mann, was es da gab und was das für ein Riesenunterschied ist zu heute. Man sieht auch, wie er halt irgendwie, ich glaube, echt oft seine Luft angehalten hat, damit sein Brustkorb sich irgendwie aufbläht. So, das merkst du halt so. Der hat halt so ein, ist wahrscheinlich auch rollenbedingt einfach natürlich auch von ihm so gewollt, aber man merkt halt irgendwie so, ja, wie sich das so alles so verschoben hat, ne? Finde ich auch mal ganz interessant. Und was mir halt immer aufgefallen ist bei denen, hatte ich dir, glaube ich, aber auch schon so mal erzählt, was ich immer total spannend fand, in allen möglichen Filmen, ich sag mal so bis Pierce Brosnan, dann fand ich es eher nicht mehr so interessant, aber das waren so diese technischen Errungenschaften, die dann quasi erfunden wurden. Irgendwelche Abhörgeräte oder weiß ich jetzt nicht, irgendwelche Bildschirme oder sonst irgendwie, irgendwas fährt irgendwo raus. Da waren die schon echt ganz schön weit damals, fand ich. So,
ja,
mit dem,
ja,
mit dem, das mit dem Set-Design.
Ja, ja. Ja. Auch wenn es immer um seine Uhr geht, meistens ist er die Uhr, die James Bond.
Ja, hat. Genau, ja, ja, immer, genau.
Das gab's ein Gadget, auch, ja. Konnte er dann schon mit funken oder sich abseilen damit oder was auch immer.
Ja, genau. Oder genau, dann gab es ja auch irgendwie schon relativ früh so ein Autotelefon.
Genau, ja.
Das gab es ja, ich weiß gar nicht, das ist auch so ein Funfact, den ich mal irgendwo gelesen hatte. Das war so eins mit der ersten, die es so wirklich gab, aber wahnsinnig teuer war das alles irgendwie schon. Und aber klar, Bond. Der hatte immer alles am Start.
Ja, genau.
Sowieso muss ich auch sagen, so das Set-Design so an sich bei ganz vielen der 60er, 70er Jahre Filme, das ist ja so mein Ding, ehrlich gesagt, so auch so die Möblierung und überhaupt das Szenebild und sowas. Ja. Wirklich Wahnsinn, was es da so gab.
Also meistens die Zentrale oder das Büro vom Bösewicht war immer was total ikonisch ist und wirklich riesig groß, ein riesig großes Setpiece einfach war mit Hai-Tank drinnen und mit Brücke drüber.
Ja, genau, stimmt.
Und diese geilen 60er-Jahre Plastikmöbeln, herrlich.
Ja.
Herrlich.
Ja.
Ja, Sean Connery macht dann noch weiter bis 1967. Man lebt nur zweimal, ist sein vorerst letzter Bond, also sein fünfter Bond ist auch gleich vorerst mal sein letzter. Denn 1969 steigt dann George Lazenby ein als neuer James Bond-Darsteller im Geheimdienst Ihrer Majestät. Das ist dann sein erster Film.
Sein erster und letzter.
Ja, Lazenby wird ja immer so als eigentlich von allen so immer der schlechteste Bond irgendwie dargestellt. Er hat auch nur einen einzigen Film gemacht als James Bond, ist auch nicht sonderlich gut angekommen. Finde ihn aber schon als Charakter irgendwie interessant, denn der war eigentlich ein australischer Dressman, der zum Schauspieler wurde und auch die Rolle bewusst anders angelegt, ein bisschen also körperlicher, denn er hat irgendwie dort alle Kampfszenen, dort hat er selbst gespielt. Mhm. Das ist das Interessante. Und auch die seine Kleidung ist total interessant. Also die geht halt komplett weg vom klassischen Sean Connery James Bond, denn Sean Connery war immer klassisch im Anzug, meistens in grau oder schwarzen Anzügen oder Smokings zu sehen. Und George Lazenby hat dann in einer Szene hat er dann wirklich sein Rüschenhemd an, in einer Szene, als er dann auf dem Berg oben in dieser Bergstation ist mit den ganzen Frauen. Dort hat er trägt er Schottenrock.
Ja, genau. Witzigerweise hätte das eigentlich mal Sean Connery machen sollen, der ist ja Schotte.
Genau.
Ja. Die hätte genau. auch ganz gut gepasst, so als kleiner Gag noch.
Ja, ja.
Ja. Ehrlich gesagt fand ich den echt öde.
Mhm.
Also den Film an sich, ich kann schon ein bisschen verstehen, dass man George Lazenby irgendwie nicht so geil findet als Bond, weil der halt irgendwie so an sich jetzt nicht so ein charismatischer Typ ist. Ich fand aber auch den Film leider echt einfach nur langweilig.
Mhm.
Also ich konnte da haben wir wirklich das erste Mal so nach den ersten Bonds gesagt, so, boah, ey, den würden wir jetzt schon gerne skippen, aber das haben wir dann auch gesagt, nee, das machen wir nicht, weil wenn, dann ziehen wir es jetzt komplett durch, aber ja, leider, ich glaube, ein Fan werde ich auch nicht von ihm, also muss man schon mal sagen, aber klar, er hatte so seine Momente.
Ja, jetzt rein von der Story her fand ich ihn dann schon irgendwie ganz gut, irgendwie. Und auch mal den Ansatz ein bisschen anders. Ich glaube, der ist halt wirklich in der Wahrnehmung nicht angekommen, weil man einfach Connery mit der Rolle so assoziiert hat. Und das war ja auch das Ding, über das sich Sean Connery beklagt hat. Denn er beschwerte sich damals auch bei den Produzenten Albert R. Broccoli und Harry Saltzman, die Namen, die man noch öfter hören wird vielleicht, dass die Dreharbeiten immer länger geworden sind und sein Anteil aber am wirtschaftlichen Erfolg der Filmreihe ungefähr, also nicht oder gleich geblieben ist und ihm nicht irgendwie da mehr abgegolten wurde, obwohl die Filme immer wirtschaftlich erfolgreicher waren. Und deshalb löste man den Vertrag mit ihm dann eben auf und war dann auf der Suche nach einem neuen Hauptdarsteller.
Ja, genau. Man muss natürlich auch sagen, ich glaube, er hat einfach auch ein schweres Erbe erstmal angetreten und wollte da natürlich irgendwie seinen eigenen Fußabdruck hinterlassen. Mhm. Aber wie das eben halt so ist, wenn Menschen sich erstmal so auf irgendwas, ja, sich an irgendwas gewöhnt haben, dann wird es halt schwer, das dann nochmal mit anderen Augen zu betrachten. Ja, nach viermal irgendwie Sean Connery, ja, der für mich einfach der Bond ist, also auch nicht Roger Moore oder so und alle anderen ehrlicherweise halt auch nicht. Für mich wird es immer Sean Connery sein, für mich der James Bond Darsteller.
Ja, ja.
So, ne? Also deswegen, also kann ich schon irgendwie ein bisschen nachvollziehen, leider.
Ja, und
zum Pech für ihn, leider.
Ja, das stimmt auch. Interessanterweise wurden auch damals schon Roger Moore und Timothy Dalton waren schon im Gespräch, die Rolle des James Bond zu übernehmen. Und lustigerweise auch wurde Adam West in Betracht gezogen.
Ja, Batman stimmt.
Darsteller,
ich auch,
aus der 60er
Jahre Batman-Serie. Ja, habe ich auch irgendwo gelesen, ja, genau.
Das war auch sehr interessant.
Ja, dann ging es weiter mit, Telly Savalas übrigens, der...
Telly Savalas, genau, Telly Savalas genau, war der zweite Ernst Mann, der Blofeld dargestellt
Blofeld,
hat.
Ja, genau.
Ja.
Und dann ging es weiter, dann kam nämlich Sean Connery nochmal wieder in Diamantenfieber.
Genau, dann konnte man ihn dann doch nochmal überzeugen mit einem besseren Angebot, sage ich jetzt mal.
Genau.
doch nochmal den Bond zu geben. Das hat er dann gemacht in den Diamantenfieber. Das war dann schon 1971, also eigentlich mehr als oder knapp 10 Jahre nach seinem ersten Mal als James Bond ist er dann nochmal zurückgekehrt in Diamantenfieber. Es blieb dann bei diesem einen Ausflug. Das war der insgesamt 7. Film. Und danach wechselte man dann auf Roger Moore.
Genau.
1973 in Leben und Sterben lassen. Live and Let Die.
Ja, genau. Einer der Bonds auch mit, ja, wie ich finde, mit einer der besten Titelsongs so mit. Ja, Roger Moore war dann ja eher so ein bisschen laissez-faire, ne? Würde ich mal sagen.
Ja, ja.
Der hat also, das Ganze dann nochmal so ein bisschen, nochmal wieder so ein bisschen anders interpretiert.
Genau, der hat die Rolle dann nochmal ein bisschen anders angelegt. Mit ihm zieht dann auch zunehmend der Klamauk ein in den späteren Filmen. Anfangs, genau. In den ersten ein, zwei Filmen, war es dann auch eher für mich so, dass er sich quasi abnabeln wollte von der Sean Connery-Darstellung.
Ja.
Er hat auch in den ersten Filmen, James Bond hat immer geraucht, also Sean Connery hat Zigarette geraucht.
Genau.
Aber Sean Connery hat dann, Roger Moore hat dann nicht Zigarette geraucht, sondern Zigarre geraucht als James Bond. Und auch hat auch den berühmten Vodka Martini noch nicht oder stehen lassen, dafür andere Getränke getrunken.
Ja.
Um sich da ein bisschen abzunabeln. Hat auch kleidungstechnisch immer wieder mal was anderes angehabt als den klassischen Anzug.
Ja, der hatte, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, in welchem das war, aber da hatte der so einen beigen Anzug an. Und da dachte ich auch
genau.
So,
ui.
Also,
ja, ja, ja.
Ne?
Ja, genau. Und der wurde auch anfangs noch relativ selbstironisch irgendwie gespielt. Das war so ein bisschen so mit wie du gesagt hast, laissez-faire und so ein bisschen schlitzohrig,
ja, genau.
Und ein bisschen ironischer angelegt als so diesen ernsten Agenten, ernsten nicht nur ernst, aber auch diesen, ich sage jetzt mal, den Habitus des Frauen, des ich knall mir die Frau, egal ob sie das will oder nicht, Sean Connery. Ja,
genau.
Da hat Roger Moore schon ein bisschen mehr, sage ich mal, Geschick an den Tag gelegt.
Ja,
was vielleicht auch in den 70er Jahren geschuldet war, dass man dort vielleicht nicht mehr diesen blanken Sexismus, es war immer noch sehr sexistisch, aber noch nicht mehr diesen,
ja, doch schon.
Absolut, also, blanken Sexismus der 60er Jahre.
Ja, genau. Also das ist uns auch stark aufgefallen natürlich, dass Sean Connery oder James Bond sich da auch gerne mal einfach das genommen hat, wo er dachte, das steht ihm zu. Klar, gäbe es natürlich jetzt heutzutage so in der Form auch nicht mehr.
Ja.
Zumindest nicht so offensichtlich als Stilmittel. Glaube ich nicht, dass das nochmal so rauskommt. Das hat dann Roger Moore nochmal so ein bisschen anders gemacht, wobei der auch schon einige Szenen da auch schon bei ihm auch dabei sind, wo man denkt so, da hätte man vielleicht auch nochmal ein bisschen zuhören sollen, was die Frau irgendwie gesagt hat.
Ja.
Aber gut, man muss es ja leider nun wirklich so sagen, es ist einfach der Zeit geschuldet und das war eben zu der Zeit nun mal so, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Das lässt sich natürlich an anderer Stelle nochmal irgendwie diskutieren, aber ja, zu der Zeit war es eben halt nun mal so. Und das war ja auch der mit dieser ganzen
Voodoo-Kiste,
genau, da, ne, mit den ja. Drogen und wo dann ja irgendwie so eine Art Zombies-mäßig er dann da irgendwie erschaffen wollte.
Ja, genau,
der,
genau.
Das, ne, der Kananga oder wie der hieß. Oder
Kananga, genau.
Ja, ja, genau. Jane Seymour übrigens, in diesem Fall das Bond-Girl, Jane Seymour,
Solitär.
Damals, genau, Solitär hieß sie, und genau, damals auch Model und müsste die eigentlich gewesen sein. Ja, das war dann schon wieder, glaube ich, ein etwas bekanntereres Gesicht als Bond-Girl.
Genau, und da fang es auch mit den Roger Moore-Bonds, kam auch so ein bisschen so Running Gags in die Filmreihe hinein, denn dieser Sheriff Pepper, dieser amerikanische Südstaatliche.
Ja, stimmt, ja, genau.
Das ist ja schon ein absoluter Klamauk-Charakter in Wahrheit. Der kommt dann auch in späteren Filmen nochmal vor. Als eben auch als dieser Sheriff Pepper, dann aber im Urlaub, glaube ich, und ist dann auch mit James Bond sogar auf einem Schiffchen unterwegs, glaube ich, später.
Ja, stimmt, genau.
Ja. Also, ja.
Auch wie so ein, wie gesagt, so ein kleiner Running Gag. Dann sind wir Beim Mann mit dem goldenen Colt?
Ja, das war für mich als Jugendlicher so ein total ikonischer Film irgendwie. Denn einerseits war Christopher Lee für mich schon also ein wirklich bekannter Bond-Bösewicht
bekannter
Schauspieler, der da jetzt quasi den Bösewicht spielt. Denn natürlich kannte ich Telly Savalas irgendwie auch, aber für mich war irgendwie der Mann mit dem Golden Colt irgendwie sehr, sehr ikonisch. Aber der ist ja jetzt in der Nachbetrachtung ja auch einer der, wird oft als einer der schlechtesten Bonds abgetan. Jetzt was die Kritiken auch.
Ach so, betrifft. Ja, stimmt. Ja. Ja, doch, hast du recht. Ja.
Ja. Natürlich jeder, der GoldenEye spielt, weiß um die Macht des goldenen Colts. Also das Nintendo 64 Spiel gespielt hat.
Ach so, ja, stimmt. Das genau. Das ist, glaube ich, dann auch nochmal so. Ich weiß gar nicht, musste man das freispielen? Weiß ich gar nicht mehr.
Ja, wenn du diesen goldenen Colt hattest, das war halt ein One-Shot-Kill. Also ein Treffer tot.
Okay. Ja, siehst du, weiß ich schon gar nicht mehr. Ja. Den fand ich übrigens richtig gut, den Mann mit dem goldenen Colt.
Okay. Spannend.
Ich fand dieses Ganze, dass er da irgendwie ja so eine eigene Insel hat, mehr oder weniger, und sein kleiner Butler, genau, ja, Schnickschnack.
Im Original Nicknack.
Ja, genau. Und dass die sich da halt, dass er dann irgendwelche anderen Gangster sozusagen für ihn dann bereitgestellt hat, damit er so ein bisschen an denen üben kann. Und dann aber schlussendlich dann sich dann noch an James Bond irgendwie die Zähne ausbeißt. Aber ja, genau. War auch damals irgendwie schon, fand ich auch irgendwie ganz geil, mit dieser doch sehr speziellen Waffe, die er hatte, und dass man die dann halt so auseinanderbauen kann. Da war das ja wieder wie so ein Zigarettenetui, glaube ich, ne? Mhm. Wenn ich mich nicht irre.
Ja, genau, es war Zigarettenetui, glaube ich, und dann Kugelschreiber wahrscheinlich für den Lauf etc. Also
das ja, irgendwie sowas. Ja,
Füllfederhalter genau. War es, glaube ich, und dann Feuerzeug noch, genau.
Ja, guck, besser. Ja.
Aber auch interessant, auch quasi der falsche Titel, denn der Mann mit dem goldenen Colt, das war ja kein Colt. Also es war ist im Original The Man with the Golden Gun, aber das hörte sich auf Deutsch einfach mit Colt besser als Schusswaffe oder Pistole wahrscheinlich. Deswegen Colt in der deutschen Übersetzung.
Ja, die haben das, glaube ich, so ein bisschen angepasst, ne? Also. Aber ganz interessant auf jeden Fall. Und auch der Style von Christopher Lee, der hat auch immer einen ganz besonderen schönen Anzug da
angehabt. Fand
ich auch sehr gut. Und Christopher Lee gefühlt irgendwie damals schon sehr alt. Aber der ist ja irgendwie, glaube ich, auch, weiß ich nicht, 95 geworden oder so?
Ich denke,
der ist ja. Ist ja wahnsinnig alt geworden, glaube ich. Der hat ja noch bis ins hohe Alter auch noch gespielt.
Genau.
Ja, auf jeden Fall eigentlich auch so einer der Bonds, die man auch öfter erwähnt, ne?
Ja, schon. Also wie gesagt, das ist für mich schon so ein dieses Bild von Scaramanga mit der goldenen Schusswaffe in der Hand, genau. Ist schon was Ikonisches auch für mich als ein ikonisches Bild, genauso wie eben Gerd Fröbe als Goldfinger und alles, was da mit dabei kommt. Also das ist so einer dieser Dinge, wenn du an James Bond, gib mir das Schlagwort James Bond Bösewicht, und einer der ersten, die mir in den Kopf springen, sind wahrscheinlich Scaramanga und Goldfinger. Und Blofeld natürlich, wobei Blofeld eben das losgezogen, dass er von verschiedenen Schauspielern immer gespielt wurde.
Ja, stimmt, das war irgendwie ein bisschen blöd, ne? Da war das irgendwie, irgendwann war ich auch einmal ganz kurz verwirrt, weil Blofeld da eigentlich tot war und dann wieder doch auferstanden ist oder so. Ich weiß, kriege das jetzt nicht mehr ganz zusammen.
Ja, genau.
Das war so ein bisschen, das war so ein bisschen verwirrend. Mhm. Bei dem nächsten, der dann kam, der Spion, der mich liebte, da kam natürlich dann auch einer der ikonischsten James-Bond-Feinde überhaupt, nämlich der Beißer.
Ja, natürlich, ja. Jaws, oder?
Genau, Jaws im quasi im Englischen oder im Original hieß der Mann Jaws, und Genau, da hat man ihn dann das erste Mal auch gesehen, mit Kurt Jürgens als Karl Stromberg irgendwie.
Stromberg nehme ich, ja.
Ist auch witzig, dass er Stromberg heißt, ehrlich gesagt. Mhm. Ja, Kurt Jürgens, boah, weiß ich jetzt nicht, ey, also so wie der das irgendwie runtergespielt hat, hatte ich auch oftmals so ein bisschen den Eindruck, dass der jetzt nicht so wirklich Bock hat. Der hat, glaube ich, aber auch grundsätzlich, war er so, glaube ich, dem Englischen auch nicht so super mächtig.
Genau. Das ist auch eine absolute Vorgabe, den auf den im englischen Original zu hören.
Ja, genau. Und das war dann halt immer so ein bisschen so, naja, okay. Er hat jetzt für mich jetzt auch nicht so diesen, ja, der hat jetzt für mich nicht unbedingt so diese Gefahr ausgestrahlt, ehrlich gesagt. Mhm. Fand ich jetzt nicht so. Klar, der Beißer oder Jaws vielmehr, war natürlich dann ein ziemliches Highlight, muss man
ja
sagen.
Also, aber das ist ja auch was sich so ein bisschen durch die Bond-Filme als Trope irgendwie durchzieht, dass so der große Bösewicht, also der ist so der Kopf dahinter, also Stromberg und Blofeld etc., aber eher die Handlanger sind die sich dann, mit denen sich Bond lange auseinandersetzt. Also der Kampf mit Beißer dauert ja viel länger und Stromberg wird ja quasi einfach nur so im Vorbeigehen quasi erschossen dann am Schluss.
Ja.
Und was man auch, ich glaube, Bond, man kann fast schon sagen, Bond ist schuld, dass Österreich nur mit Skifahren irgendwie assoziiert wird. Denn wenn Bond mal in Österreich ist, dann muss er natürlich Skifahren.
Ja, genau, das ist mir auch aufgefallen, dass der ja so Skifahren geliebt hat und Tauchen. So Wasser Skifahren, weil so diese beiden Elemente, die sind wirklich ganz, ganz oft irgendwie dabei gewesen. Mhm. Aber man konnte auch immer mal schön sehen, übrigens bei diesen ganzen Skifahr-Szenen, da war immer Willy Bogner und sein Team, die haben das dann nämlich alles in Szene gesetzt.
Genau.
Weil Willy Bogner auch einer der wenigen war, der rückwärts Skifahren konnte und hat dann auch oftmals so ein bisschen die Kamera auch gehalten und sowas.
Genau, das sind eben wirklich auch ikonische oder auch erstmals bei James Bond sind auch erstmals wirklich große Stunt-Sachen gemacht worden auf Skiern, die dann eben Willy Bogner inszeniert hat, genau.
Genau. Dann gibt es ja auch diese eine Fahrt im Eiskanal. Mhm. Die ist aber, glaube ich, kann das sein, dass das George Lazenbys Bond war? Aber ich weiß nicht mehr genau.
Ist jetzt gut möglich. Ich habe die ein bisschen jetzt, glaube ich, nicht mehr so...
So
im Kopf, welche Skifahr-Szene jetzt in welchem Film genau
vorkommt. Nee. Also ganz viele sind ähnlich, aber diese, ich sag mal, diese Eiskanal-Geschichte, die weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber müsste ich nochmal nachschauen, ja. Ja, dann kommt schon Moonraker, ne? 1979, auch wieder Roger Moore. Mhm. War dann jetzt mal wieder so ein anderes Setting, Weltraum.
Das war ja auch so ein bisschen Antwort auf Star Wars, denn es war ein anderer Film eigentlich geplant ursprünglich. Und dann hat man gesehen, wie Star Wars 1977 eingeschlagen hat in den Kinos und wie der Krieg der Sterne quasi ein weltweites Phänomen wurde. Und dann hat man sich kurzfristig entschieden, okay, wir müssen da auf den Zug aufspringen und gehen in den Weltraum mit Moonraker. Denn Moonraker gab es zwar als Buch von Ian Fleming und mit James Bond, aber das hatte ein anderes Setting. Da ging es, glaube ich, schon um eine Mondrakete, aber jetzt nicht um Mondbasen und sonstige Raketen, die andere Raketen verschlucken und solche Dinge. Und das ist wirklich quasi Star Wars geschuldet, dass der Moonraker so ins Kino kam, wie er ins Kino kam.
Genau. Witzigerweise habe ich hier mal so als Fun Fact, wurde Moonraker für einen Oscar für die besten Special Effects nominiert. Mhm. Hat aber, ich finde auch, verdientermaßen gegen Alien verloren.
Ja.
Von Ridley Scott.
Ja.
Ja. Und da muss man auch mal sagen, ja, auch Alien ist von 1979. Mhm. Soll man eigentlich gar nicht glauben, wenn man sich den heutzutage nochmal anschaut.
Das stimmt. Aber da sieht man, wie gut praktische Effekte.
Ja, total.
Sind einfach
wichtig. Richard Kiel, das ist der Schauspieler, der den Beißer spielt, oder Jaws, der wog zu dem Zeitpunkt so 140 Kilo und Schuhgröße 56. Und irgendwas zwischen 2,14 Meter und 2,40 Meter. Mhm. Also, ja, genau. Also wusste das irgendwie selber nicht so ganz genau. Und seine Größe war wohl irgendwie so eine Störung seiner Hirnhangdrüse. Fragt mich jetzt bitte nicht, was das dann auslöst. Aber offensichtlich.
Ja, es gibt diesen Gigantismus.
Ja, genau, genau. Ja.
Und, ich glaube, es gibt auch einige Wrestler, die das haben. Andre the Giant zum Beispiel kennt man oder The Big Show.
Ah, okay, ja. Ja, ich erinnere mich da nur an diese eine Szene, wo er sozusagen diesen Bully da eigenhändig auseinander nimmt. Mhm. Und da dachte ich auch so, wow, ey, das sieht aus wie so ein Spielzeugauto neben
ja,
ihm.
Absolut, ne? Ja.
Also das ist schon Wahnsinn. Ja, ja, genau, dann war das ja so eine. Es spielte dann ja irgendwie im Weltraum mit so einer, die dann eine neue, ja, da sollte dann sozusagen eine neue Gesellschaft mit Supermenschen, ja, so ins Leben gerufen werden, ne?
Genau, ja.
Genau.
Und das sind auch so, also bei Roger Moore hat es auch ganz stark angefangen bei den Filmen, dass man sich sehr auf diese Gadgets verlassen hat. Und es gab immer mehr und immer mehr Gadgets und dann gab es nicht nur das Auto, das irgendwie quasi eine Ölspur ausleihen konnte, sondern das Auto, das dann sich in ein U-Boot verwandelt hat und ganz andere Sachen mit Laserwaffen und Wasserminen, Torpedos, alles Mögliche. Das sind auch
genau.
Dinge, die auch damals schon von einigen Filmkritikern mokiert wurden, dass das halt eine reine Gadget-Schlacht wird.
Ja, ich fand das dann aber trotzdem irgendwie ganz, ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Also,
ja, schon. Also für mich war das halt als Kind auch, also die, wie gesagt, die Bond-Filme sind für mich oft so Kindheitserinnerungen, die ich dann irgendwie gesehen habe. Als Kind habe ich das natürlich geliebt und auch nicht hinterfragt.
Ja,
und das war dann cool, dann war das halt cool, dass der auf einmal ein cooles Motorboot hatte und einen Mini-Flieger hatte und
genau, ich meine sogar. Es ist, glaube ich, der, wo. Das ist ja das, stimmt. Das ist ja der wo, mit der Zentrifuge auch, ne?
Ja, genau, ja. Ja.
Wo er dann da reingesetzt wird und genau. Ja, genau. Ja, schön. Dann sind wir ja schon in den 80ern angelangt.
Genau, denn in tödlicher Mission ist der nächste.
Yes.
Und da fängt es für mich auch so ein bisschen an, dass auch Roger Moore schon langsam, Roger Moore war damals 53 bei den tödlichen Missionen, das hat man ihm auch schon ein bisschen angemerkt, denn damals 53-Jährige waren nicht so wie heutige 53-Jährige, sondern waren damals auch schon ein bisschen ältere Herren, sage ich jetzt mal.
Ein bisschen betagter,
genau, und da war es halt wirklich klamaukig und auch die Action-Szenen und Kampfszenen, die da dargeboten wurden, die waren halt auch für mich nicht mehr so, also jetzt in der Retrospektive natürlich nochmal mehr, aber nicht mehr sehr glaubwürdig.
Ja, genau. Ja. Da wurde dann schon viel quasi nachgeholfen, ne? Kann man dann schon irgendwie sagen, aber die mussten das natürlich dann so ein bisschen auf ihn ja, die mussten das so ein bisschen auf ihn münzen,
ja.
Obwohl er danach ja eigentlich, er hat ja danach noch zwei gespielt, aber
genau.
Da war schon so ein bisschen bei ihm, hat man schon gemerkt, ja, okay, also so langsam wäre es vielleicht mal ganz gut, wenn da mal jemand Neues an den Start kommt. Auch da wieder gibt es einige gute Stunts unter anderem, so ein Helikopter-Stunt auch und auch eine wahnsinnig gute Unterwasserwelt und Unterwasser-Szenen gibt es da. Auch wieder Ski gefahren wird er auch mal wieder. Also ist wieder alles mit dabei irgendwie. Und auch ein ziemlich bekanntes Filmplakat, nämlich die Frau, die dann mit gespreizten Beinen von hinten quasi steht und James Bond ja mehr oder weniger so dazwischen.
Mhm.
Es wirkt so ein bisschen so, als wenn er auf sie zielen würde, aber ja, war dann auf jeden Fall eins der bekannteren Filmplakate auch. Ja, 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 sehr schönes Ding auch. Gab auch eine Oscar-Nominierung für den besten Song.
Ja.
Genau, und
kurzer Nachklapp vielleicht noch, denn in Tödliche Mission ist auch der erste, wo nicht Bernhard Lee den M spielt, also den Chef des MI6 spielt, denn der ist da zu dem Zeitpunkt leider schon verstorben. Der ist kurz nach den Aufnahmen von Moonraker verstorben. Und in tödlichen Missionen ist er dann schon nicht mehr dabei gewesen.
Okay, sieh mal an.
Ja. War auch sehr lange dabei, war von Anfang an dabei. Nur noch länger dabei waren Lewis Maxwell als Moneypenny und Q, also Desmond Llewellyn.
Desmond Llewellyn. Ja. Ich glaube, ein L lässt man mal weg.
Ja.
Am Anfang.
Genau.
Llewellyn. Aber jeder weiß, jeder kennt den.
Jeder kennt den Original.
Genau. Genau.
Der war noch lange dabei, der hat Pierce Brosnan noch erlebt.
Stimmt, der hat Pierce Brosnan noch erlebt und da gibt es auch einen kleinen Fun Fact. Der war dann der hatte dann so schlechte Augen, dass die während der Szenen mit Pierce Brosnan, die sind ja quasi in so einer Totalen immer gefilmt und nicht immer Shot by Shot, sondern dann haben sie in der Totalen gefilmt, so dass man nicht sehen konnte, dass der Text von Q in ganz großen Lettern hinter Pierce Brosnan halt hochgehalten wurde, damit er das lesen kann. Ja. Deswegen fällt das auch nicht groß auf, dass er eigentlich so mehr oder weniger an ihm vorbeischaut.
Genau, ja.
Nur mal so als kleiner Fun Fact, genau.
Ja. Lewis Maxwell als Moneypenny-Darstellerin, die Sekretärin und zeitweise auch mal in ein, zwei Außenmissionen war sie ja auch mehr oder weniger dabei, aber ich sage es mal einfach die Sekretärin von M, die ja immer die ewig Verschmähte von James Bond, die ihn immer angeschmachtet hat und ja.
Ja, genau, aber das wandelt sich auch irgendwann so ein bisschen, ne?
Und nie erhöht.
Da macht sie ja auch schon immer mal wieder Andeutungen. Aber ja, genau, das ist ja immer so ein Hin und Her mit den beiden. So,
ja, ne? genau. Ja, und die geht quasi dann mit Roger Moore in Pension. Also die hat im Angesicht des Todes, dem letzten von Roger Moore, auch ihren letzten Auftritt als Moneypenny.
Ja, guck. Das ist jetzt der 12. James Bond und wir sind so von mal so ein bisschen, damit man ein Gefühl dafür bekommt, budgetmäßig sind wir jetzt so bei ungefähr 30 Millionen Dollar. Der erste Bond, den haben sie noch für 1 Million gedreht bekommen.
Ja, genau. Und auch, was auch sehr interessant ist, die Aufnahmen in England wurden in einem eigenen 007-Studio gemacht, ein eigens dafür gebautes Studio, ein riesiges, ich glaube, zu dem Zeitpunkt damals das größte Studio war, das in Filmen verwendet wurde.
Ja, ich glaube, wurde das nicht zu Moonraker einmal abgefackelt?
Es wurde einmal abgefackelt dann, genau, und musste dann nochmal neu aufgebaut werden oder wurde neu aufgebaut.
Aber grundsätzlich wurde ja auch viel in Pinewood gedreht, ne? In den Pinewood Studios.
Ja, genau, Pinewood ist auch ja. ich glaube, das 007 Studio ist in Pinewood, also das ist ein Teil, ein Teil von den Pinewood Studios ist.
Haus- und Hofstudio.
Genau.
Wo sind wir? Wir sind bei Octopussy.
Wir sind bei Octopussy, genau.
Ja, dem, 1983.
Dem 13. Film, 1983.
Jawohl. Genau. Ja. Octopussy, das müsste, glaube ich, der sein mit dieser Wahrsagerin und den Karten.
Das ist dieses Fabergé-Ei am Anfang, genau. Mit den, wo er dieses Fabergé-Ei dann
austauscht. Ach so, austauscht. Nee, sorry.
Ostberlin.
Ja, ich verwechsel da gerade was. Ja. Nee. Das ist,
die Wahrsagerin war vorher, glaube ich, das müsste bei. Das war doch, war das nicht Solitär?
Ach ja, richtig.
Das war ja diese Sache mit James Bond hat mit ihr geschlafen und dann hat sie ihre Wahrsagerfähigkeit verloren, weil sie geliefert wurde von ihm.
Ja, stimmt. Genau.
Ja. Genau. Da war es für mich halt dann wirklich, also da. Bei Octopus hat mich so ein bisschen gebrochen mit Roger Moore, denn da war es halt dann wirklich nur mehr klamaukig. Da gibt es auch eine Szene, wo James Bond flüchtet und mit Liane von Baum zu Baum schwingt und dabei wird halt der Original Tarzan-Schrei verwendet.
Ja, stimmt.
Das.
Genau.
Und auch der komplette Schlusskampf wird dann mit Zirkusartisten bestritten. Also wo es früher dann irgendwie CIA-Agenten oder die ganze Armee war, waren es da Zirkusartisten, die da
dann die. Aber der Tarzan-Schrei ist mir auch noch in Genau, der ist mir auf jeden Fall auch noch in Erinnerung geblieben, weil ich natürlich früher die Schwarz-Weiß-Serie mit Johnny Weissmüller, kennst du die noch?
Ich habe die sicher mal in meiner Kindheit gesehen, ja, ja.
Genau, und da ist ja daher kommt ja dieser legendäre Tarzan-Schrei, zumindest genau. In allen möglichen deutschen Synchronisationen, ja. Die man so kannte. Ja, genau, da wurde so langsam, ging es dann so langsam dem Ende zu. Was man vielleicht noch erwähnen kann, ist dieses ganz lustige Fluggefährt, was Roger Moore da fliegt. Das ist ja so ein Teil, was sowohl fahren als auch fliegen kann.
Dieses Kleinflugzeug da.
Ja, genau, ja, dieses kleine Mini-Flugzeug da. Ja.
Und auch das Mini-U-Boot als Krokodil getarnt.
Als Krokodil. Ja, genau. Das ist ja auch aus dem Film. Kommt das nicht auch irgendwo nochmal vor?
Das kommt dann nochmal vor im Jubiläumsbond quasi, ja. Okay, da gibt es dann einige Easter Eggs.
Genau, bei Octopussy auch. Da wird auch viel mit so einer mit so einem Sägeblatt.
Ja, genau,
viel gearbeitet.
Sägeblatt-Jojo.
Ja, genau, Sägeblatt-Jojo. Ja, wenn man das dann so nochmal so alles so ein bisschen durchgeht, dann fällt es einem auch wieder ein.
Ja, genau.
Ja, dann sind wir ja schon bei
Im Angesicht des Todes.
Im Angesicht des Todes, genau, 1985.
Dem 14. Teil der Serie.
Genau.
Wobei man kann man nochmal reinschieben, da haben wir aber schon mal drüber gesprochen, es gibt ja dann noch einen James-Bond-Film, wo Sean Connery nochmal zurückgekehrt ist.
Ja,
genau, als Bond und einen alten Film Feuerball nochmals verfilmt hat. Da haben wir schon mal in einer früheren Folge drüber gesprochen. Das hatte irgendwie rechtliche Streitigkeiten, dem da zugrunde gelegen sind. Der zählt aber jetzt nicht zur offiziellen Eon-Reihe, also nicht zum, da gibt es auch eben, wie gesagt, nicht das James-Bond-Theme und auch nicht diese Barrel-Szene am Anfang, aber ist trotzdem auch erwähnenswert, denn da spielt Rowan Atkinson mit als Botschaftsmitarbeiter oder auch als Agent oder Botschaftsmitarbeiter, glaube ich, und eben auch Klaus-Maria Brandau als Bösewicht.
Ja, und Kim Basinger als...
Und Kim Basinger natürlich, genau.
Ne, ja. Da auch dann nochmal als Bond-Girl in sehr, sehr jungen Jahren.
Genau.
Ja, genau, im Angesicht des Todes, da sind dann schon... Dann haben wir mit Max Zorin schon und Christopher Walken haben wir dann einen sehr bekannten Darsteller da.
Ja.
Auch in sehr jungen Jahren.
Und Grace Jones als Mayday.
Ja, genau. Grace Jones als Mayday, das ist auch total gut.
Ja, auch ein sehr ikonisches Bond-Girl.
Ja, genau.
Wobei sie ist ja nicht wirklich als Bond-Girl, aber James Bond schläft mit dir, glaube ich, oder? Also ist sie ein Bond-Girl.
Ja, irgendwo, ja, ich glaube schon. Ich glaube, sie wechselt ja auch zum Schluss an die Seiten und hilft ihm ja, glaube ich, bei der Flucht aus dem, er müsste doch da unten bei den Bomben irgendwo sein.
Ja, genau, und sie opfert sich
genau. Und dann schafft er das da noch irgendwie rauszukommen.
Ja, also das ist ja wirklich dann, also da ist auch die Story immer hanebüchener geworden mit dem, da ging es ja wirklich darum, ein Erdbeben, glaube ich, auszulösen, das dann ganz Kalifornien überflutet, damit Sorin Industries da irgendwie der Mikrochip, also eine Mikrochip-Firmen-Konglomerat irgendwie hat er da, der Max Sorin, und das irgendwie, ja, keine Ahnung. Also,
ja, genau. War schon etwas.
Etwas drüber. Und man muss auch sagen, wenn man sich die letzten James Bond da jetzt angesehen hat mit Roger Moore, die sind dann schon sehr stark auf den amerikanischen Markt ausgerichtet, denn es wird so gut wie in jedem Film, wird in Amerika auch gedreht, während die anfangs wirklich straight oder sehr großteils in England bzw. im Commonwealth noch gespielt haben, in ehemaligen Kolonien gespielt haben, auf Jamaika oder auch in Hongkong, was damals ja auch noch Teil von Großbritannien war. Sind die letzten Filme jetzt sehr stark in Richtung Amerika oder schielen viel stark auf den amerikanischen Markt ab.
Genau, und das ist nämlich auch der Film, wo sich die Produktion so ein bisschen nämlich verzögert hat durch diesen Brand, den wir eben mal kurz angesprochen haben. Der wiederum passierte zu den Dreharbeiten von Ridley Scotts Film Legende oder Legends, ich weiß nicht, ob du den kennst, ja, ne, mit Tom Cruise.
Ja, ich habe ihn jetzt, glaube ich, schon ewig nicht gesehen, aber ja.
Irgendwie
ja.
gefühlt als Zehnjähriger, genau. Mhm. Ja, genau, das, deswegen verzögerte sich das so ein bisschen, weil da was in den Pinewood Studios nämlich auch noch abgebrannt ist. Auch so ein bisschen sehr hanebüchen, dann die, ich glaube, der Schluss ist ja dann alles auf der Bridge, ne, auf der San Francisco Bridge.
Genau, Golden Gate Bridge.
Mit dem wie heißen die Dinger nochmal? Also Zeppelin,
der, ne? Der Zeppelin, ja, Blimp oder genau, Zeppelin, genau.
Ja.
Ja, das dann war's mit Roger Moore. Willst du, ja. Sollen wir hier vielleicht eine Pause machen?
Ja.
Denn wir haben jetzt schon eine Stunde aufgenommen, mein Lieber, und wir haben, natürlich, jetzt kommen nicht mehr so viel, aber...
ja, aber die, genau.
Wir könnten ja mal den Cut machen und dann in 2 Wochen weitersprechen über Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Daniel Craig als Bond. Und mein kleiner Spoiler oder Teaser für die Folge in 2 Wochen.
Ja.
Timothy Dalton ist ein besserer Bond, als viele glauben.
Ja, sehe ich ähnlich.
Ja, sehr gut. Dann machen wir hiermit mal den Cut und sagen, schön, dass ihr uns bisher zugehört habt.
Genau.
Hört uns natürlich auch weiterhin zu. Folgt uns überall, wo das möglich ist. Auf Instagram findet ihr uns, hört uns auch oder abonniert uns natürlich überall auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, RTL Plus. Und yes. Wir machen jetzt mal eine Pause und machen auch die Musik für Silberfixer, würde ich sagen, schieben wir auf die nächste Folge, denn das ist für mich auch also ich habe 2 Bond-Songs ausgesucht, du auch.
Ja.
Die passen da auch perfekt irgendwie dazu, würde ich sagen, oder?
Ja, das würde ich schon sagen.
Ja.
Das machen wir dann mal so.
Dann schieben wir das so. Wie gesagt, folgt uns auf Social Media unter silberfüchse-podcast, Füchse mit UE geschrieben auf Instagram. Yes. Wo findet man dich?
Auch auf Instagram unter TheVelvetOG mit Punkt zwischen den Wörtern. Genau, da könnt ihr mal vorbeigucken, da mache ich hier und da mal ein bisschen irgendwas. Ja, und freue mich, wenn sich da irgendwie jemand hin verirrt. Ansonsten, wie gesagt, sagt hier allen Bescheid, dass die den Podcast hier mal hören sollen. Dann geht es nämlich in 2 Wochen hier mit dem Bond-Special Part 2 nämlich weiter. Mhm. Und ansonsten würde ich sagen, Ade, tschüss.
Ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als Servus, Pfiat euch und Baba.